Diese Folge wird dir präsentiert von Amorelie, deinem Sexshop für Premium-Sex-Toys zu fairen Preisen.
Oh Baby, der Podcast für besseren Sex.
Hallo meine lieben Sexies und willkommen bei Oh Baby, der Podcast für besseren Sex. Ich bin Josi.
Und ich bin Leo und heute geht es um Dating, besonders vor allen Dingen der Fokus auf Online-Dating, weil wir bekommen da immer mal wieder Fragen zu, hilft uns, wir wollen ja Sex haben, aber wir kennen ja keine Leute, wir wollen Beziehungen haben aber und Sex und das geht ja alles nicht. Und da haben wir uns gedacht, da machen wir jetzt nochmal eine Folge drüber und wir holen uns vor allen Dingen auch eine Dating-Expertin, die auch Psychologin ist und die richtig viel Ahnung hat, nämlich
Pia Karbitsch. Und hier noch ein bisschen Werbung. Weißt du, liebste Leo, warum ich den Mai so gerne mag?
Weil er endlich Frühling ist und das komische Aprilwetter dann weg ist?
Ja, und alle wieder Sex haben. Nein, das ist nämlich in Bayern, der hat so schöne viele Feiertage. Da hat man mal frei, verstehst?
Okay. Ich mag den Mai, weil er ist Masturbation May. Weißt du, was das ist?
Ja, masturbieren alle?
Ja, sagen wir es mal so. Unser Kunde Amorelie hat sich auf die Fahnen geschrieben, wir müssen mal ein bisschen mehr die Fähnchen schwenken für Masturbation, also es sich selber machen, Männlein, Weiblein oder divers. Und da haben sie gesagt, naja, es reimt sich auf Mai, also masturbieren wir viel im Mai.
Du weißt aber, dass sich Mai nicht auf Masturbation reimt, sondern einfach eine Alliteration ist.
Okay, das lassen wir in diesem Werbespot drin. So, und jetzt musst du mir trotzdem verraten, mit was du es dir am liebsten machst und was für dich im Mai ein sehr wichtiges Toy wird.
Ich mag alles, was vibriert und auf die Klitoris gelegt werden kann, aber nicht, und das ist wichtig, nicht saugt. Ich mag eigentlich gerne kleine, vibrierende Accessoires.
Ich bin die breite Masse. Ich brauche meinen geliebten Druckwellen-Vibrator, der schön saugt. Und dann bin ich extrem schnell, extrem glücklich. Aber Amorelie hat natürlich noch viel mehr im Sortiment. Und wir packen euch den Link in den Shownotes. Da könnt ihr schön gucken, was euch so gefällt.
Und mit dem Code OHBABY20 könnt ihr mit 20% da shoppen. Alles außer Geschenkekarten. Ding, ding, ding. So wie als hätten wir am Euro-Checkpot gewonnen.
Werbung Ende.
Wir wollen so ein bisschen dem Online-Dating mal auf die Finger gucken, in Anführungszeichen. Worauf muss man da achten? Gibt es da so kleine Erfolgsrezepte, No-Gos? Um dann jemanden zu finden, in dem man sich verlieben kann und mit dem man dann Sex haben kann. Oder wenn von vornherein die Fronten klar sind, beide wollen nur Sex, dann go for it. Aber wir wollen die Liebe nicht ausschließen.
Stehe ich total unromantisch da. Stehe ich hier wieder total unromantisch.
Wie immer. Aber wie immer.
Ich wechsle einfach das Thema, wenn mir was unangenehm ist. Und zwar haben wir in der letzten langen Folge vor 2 Wochen dazu aufgerufen, dass uns mal jemand oder Frauen schreiben sollen, die sich's im Auto machen.
Das war unsere lange Masturbationsfolge. Und da haben ganz viele geschrieben, ich mach's mir dann im Auto. Und ich so, what? Wann? Wie? Wo? Da sieht euch doch jeder.
Und statistisch gesehen gab es eben auch eine Umfrage, wo rauskam, dass viele Frauen das sich selbst im Auto machen. Und dann hat auch eine Frau geschrieben, guten Morgen, habe eben eure Folge zur Masturbation gehört. In meiner letzten Ehe hatte ich sehr selten Sex. Einmal im Monat für 15 Minuten war normal. Und wenn dann die warme Jahreszeit kam, ich im Auto saß, den Rock zur Seite schieben konnte, dann habe ich es mir relativ häufig während der Fahrt selbst gemacht. Der Gedanke daran, dass mich ein LKW-Fahrer sehen könnte, hat mich zusätzlich angeheizt. Das linke Bein wurde auf den Fahrersitz gestellt und los ging es. Ich bin dabei immer sehr gut gekommen. Fahrersitz? Ach, die hat den so angewinkelt und dann, okay. Ja.
Ja, aber also ich finde das geil. Also das klingt richtig gut, auch so mit der Option, da könnte mich jemand sehen. Aber also ich weiß ja nicht, Leute, ich bin im Stadtverkehr unterwegs, ja. Also wir reden hier Großstadt, Berufsverkehr. Da kann die halt nicht nur jeder Hans und Franz reingucken, sondern die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Unfall baue, ist da sehr, sehr hoch. Also ich möchte das jetzt schon dazu sagen, ich würde das nicht unbedingt nachmachen, wenn ich jetzt in Hamburg oder Berlin oder München wohne und auch nicht abends auf der Landstraße, ja? Also focus, people, focus.
Ja, es ist gefährlich.
Sagst du dann der Versicherung, wenn du einen Auffahrunfall baust? Sorry, ich habe es mir gerade selber gemacht.
Ja, das würde ich nicht sagen.
Ich bin für sowas, glaube ich, zu pragmatisch. Zu.
Pass auf, wir haben aber noch eine Zuschreiberin.
Okay.
Das liebe ich. Ich höre euch seit etlichen Jahren und natürlich auch jede Folge. Und gestern war dann die große Masturbationsfolge. Ich bin derzeit in Thailand und war gestern 3 Stunden allein in einem 9-Sitzer-Minivan. Nur der Fahrer ganz vorne und ich hinten.
Nee.
Nach euren ganzen Geschichten und dem Input wurde ich so horny, dass ich beschloss, auch mal crazy zu sein. Ich machte mir mit meinen AirPods ein Porno an und machte es mir über meine Jogging-Shorts selbst. War irgendwie sehr falsch und verrucht, aber irgendwie auch geil. Ich musste mich beim Orgasmus so zurückhalten und mir ja nichts anmerken lassen. Ich dachte, ich teile die Geschichte mal mit euch. Ich hoffe, ihr lest sie und werdet schmunzeln. Oh yes, girl. Weiterhin freue ich mich jeden Mittwoch auf eine neue Folge. Ich liebe euren Podcast. Ganz liebe Grüße aus Koh Phangan.
Wie geil. Wir schicken schöne Grüße nach Thailand. Wie geil ist das denn? I love it. Ich liebe das immer, wenn uns auch Leute schreiben, dass wir sie inspiriert haben zu Solo-Sex, Sex mit dem Partner. I love it.
Ja.
Wie gut ist das? Wie geil ist das? Also immer her mit diesen Nachrichten. Ihr findet uns auf Instagram unter obabypodcast oder obaby_josi. So.
So. Kommen wir mal zum Daten und Online-Daten.
Da haben wir euch auf Instagram nämlich auch gefragt, ne?
Genau. Da haben wir nämlich gefragt. Und zwar wollte ich unbedingt wissen, es ist jetzt natürlich sehr verallgemeinert. Ich habe gefragt, Mädels, was machen die Männer falsch beim Daten? Und Jungs, was machen die Mädels falsch?
Und was kam raus?
Ihr habt sehr viel geschrieben. Ich habe jetzt mal so die häufigsten. Also, Männer machen meistens falsch, dass sie zu viel von sich erzählen und damit angeben, was sie schon alles erreicht haben.
Mhm.
Das war extrem häufig in unterschiedlichsten Formulierungen gekommen, dass Männer tendenziell bei den Dates zu viel von sich reden und sozusagen sich verkaufen. Dann haben viele geschrieben, es gibt keinen Mittelweg. Es ist so, die einen wollen nur das eine oder sie sind super langweilig. Das war so auch.
Also sie wollen nur das eine, das halt klar ist, okay, die pushen jetzt auf Lass Vögeln.
Auf Sex.
Oder das tröpfelt so öde vor sich hin.
Genau.
Okay, gotcha.
Ja. Dann ganz großes Themenfeld, authentische Fotos. Viele können nicht fotografieren, viele Männer, laut Aussagen der Frauen.
Mhm. Also wahrscheinlich auch nicht aussagekräftige Bilder.
Ja. Das ist natürlich schwierig.
Mein Tipp, dann, immer ohne Sonnenbrille auch. Augen sind ganz wichtig. Ganz wichtig.
Ja, es ist natürlich auch, es ist ja auch so dieser Tonus ist so unmännlich, zu seinem Kumpel zu sagen, mach mal ein schönes Foto von mir. Das ist ja jetzt irgendwie so tendenziell eher sowas weiblich konnotiertes. Und ich glaube, es gibt auch, außer die Bilder, die ich von meinem Partner gemacht habe, bevor ich kam, gibt es ja keine gescheiten Bilder von dem. So, weißt du? Falsche Signale senden, haben auch viele geschrieben, wobei da gehen wir in der Folge bestimmt jetzt auch nochmal ein bisschen drauf ein, was denn falsche Signale sind und ob es die auch wirklich gibt. Mhm. Männer haben an Frauen kritisiert, dass die Bilder immer nicht stimmen und dass die Frauen im echten Leben nicht so aussehen wie auf ihren Bildern. Und das kam richtig häufig.
Mhm. Ich kenne das aber auch aus wirklich meinem Privatleben. Manche Freundinnen stellen da Bilder rein, wo ich mir denke, wow, da darfst du dich dann aber auch nicht wundern. Also Instagram-Filter sind da halt ganz vorne mit dabei. Die können schon wahnsinnig viel machen. Wird mir übrigens manchmal auch auf Instagram vorgehalten, warum ich denn da Filter verwende. Und da denke ich mir immer, Leute, so schlimm sind die gar nicht. Und ganz ehrlich, ich will ja mit niemandem von euch ins Bett. Lass mich mal hier und da ein bisschen mal so einen Weichzeichner verwenden, wenn ich einen schlechten Tag hatte und Augenringe und so.
Ich finde es ein valider Punkt.
Aber wie gesagt, ich will ja auch niemanden daten hier. Von daher, let me be.
Ja. Männer sagen, Frauen sind oft zu schüchtern beim ersten Date. Und sie verstellen sich zu sehr.
Ja.
Also das kam richtig oft, dass sie sagen, sie hat sich mir immer so ganz anders verkauft, als sie dann letztendlich war. Also Authentizität, super wichtig. Dann kam noch oft, sie erwarten, dass der Mann immer für alles verantwortlich ist. Also so, sie erwarten immer, dass der Mann alles zu sehr klärt. Sei es jetzt den Ort, die Uhrzeit, zu zahlen. Dann kam der Satz, den ich auch sehr interessant fand. Sie wollen eine moderne Frau sein, aber einen altmodischen Mann haben.
Ja.
und dass Frauen zu konkrete Vorstellungen von ihrem Mann haben. Und das finde ich ganz interessant, weil ich glaube, das hat ganz viel mit der Ablehnung zu tun, dass das immer so ein Argument ist, wenn man abgelehnt wurde als Mann, dass die Frau sagt, du bist halt nicht das, was ich suche. Und das wird dann so auf so total negativ entgegengenommen. Aber es ist ja eigentlich nur total ehrlich, weißt du?
Ich weiß, was du meinst. Ich glaube aber auch, dass ich kann schon ein bisschen nachvollziehen, was die Männer, die dir da geschrieben haben, meinen damit. Dadurch, dass Online-Dating ist ja inzwischen so the way to go. Tinder, Bumble und was es noch alles gibt. Du hast ja das Gefühl, du hast tausende Möglichkeiten auf der Hand und bist dann vielleicht relativ schnell dabei zu sagen, wenn der jetzt eine blöde Nachricht schreibt, die dir halt nicht zu 100% taugt. Oder beim Date dann hat der irgendwie Turnschuhe an, die du richtig scheiße findest, dass du dann sagst, ja, okay, whatever, next, weil es stehen ja quasi schon hunderte Schlange. Dass man zu schnell das Handtuch wirft und zu konkret in seinen Vorstellungen ist, der muss genau so und so sein und auch denkt, genau den kann ich auch finden, weil die Auswahl ist ja riesig.
Das verstehe ich auch. Ich finde aber schon auch, dass man muss halt dieses, du bist nicht das, was ich suche, weil ich habe konkrete Vorstellungen. Ich finde, das ist ein total wieder valider Punkt, konkrete Vorstellungen zu haben und zu sagen, ich möchte jemanden, der an einem gewissen Punkt ist in seinem Leben. Also wenn man jetzt jünger ist, zum Beispiel sagt, okay, ich möchte, dass der irgendwie eine Zukunftsvision hat und jetzt nicht sagt, oh, ich lebe mal gerade so durchs Leben. Und da habe ich dann schon mal mitbekommen, dass das dann als du hast zu krasse Vorstellungen gefeedbackt wurde. Und ich war dann so, nee, ich möchte halt einfach nur jemanden, der ein Ziel vor Augen hat und mit dem ich mir eine Zukunft aufbauen kann und niemanden, der vielleicht morgen nach Thailand auswandert. Ja. So. Und ich glaube, da muss man ein bisschen.
Da bin ich voll bei dir. Also wenn man weiß, das erwarte ich vom oder das wünsche ich mir von einer Beziehung, das wünsche ich mir von einem Mann. Das ist, glaube ich, ein riesen Pluspunkt, wenn man sich darüber Gedanken gemacht hat und das weiß und dann auch klar kommunizieren kann, du bist es nicht, weil A, B, C. Ja, total. Aber die Männer, die dir das geschrieben haben mit diesen zu konkreten Vorstellungen, ich glaube, das spielt wirklich eher so auf so Kleinigkeiten an. Da muss alles stimmen, ja. Also der muss nicht nur müssen die Werte passen, sondern da muss auch noch die Frisur, die Klamotte, das Auto, die Postleitzahl, das Verhältnis zur Familie, so viele Freunde hat, das ist der Sport, das ist der Job. Ich glaube, da geht es eher darum.
Mhm. Aber ich denke mir eigentlich so, wenn man halt so krasse Ansprüche hat, dann muss man halt damit selber halt auch, da schießt man sich ja eigentlich nur selber ins Bein. Ich denke mal an den Kumpel, der seit Jahren Single ist und eigentlich so ein toller Typ ist und den wir dann gefragt haben, was ist los mit dir? Was, also jetzt nicht im negativen Sinne, aber so, woran hackt's? Und er so, weißt du, und dann ist sie da und dann räumt sie falsch die Spülmaschine ein. Und dann ist es bei mir schon vorbei.
Genau. Und das ist, was ich meine und was wahrscheinlich auch die Männer, die dir geschrieben haben, meinen mit zu konkrete Vorstellungen. Also, wenn es daran scheitert, dann good luck. Aber was ist denn, du hast ja viele Jahre gedatet. Was war denn für dich dein größtes Learning, was du aus der Zeit für dich mitgenommen hast?
Das erste Date muss eine zeitliche Begrenzung haben. Weil ich ganz oft das erste Date so lange in die Länge gezogen habe, dass die Person nicht mehr das Bedürfnis hatte, glaube ich, mich nochmal zu treffen. Mhm. Also ich habe immer relativ alles, also ich war diese Frau, die am Freitag, mit der du Bier trinken gegangen bist, dann bist du noch irgendwie in eine Bar gegangen, dann bist du noch auf eine Hausparty gegangen und dann bist du um 1 Uhr morgen, hast du vielleicht noch ein bisschen rumgeknutscht und dann bist du nach Hause gegangen. Und ich hatte dann so eine Vorstellung von so einer wilden, hippen Nacht in der Großstadt und der Typ hat sich nie wieder gemeldet. Und wenn ich dann gesagt habe, okay, wir gehen auf einen Drink und dann sage ich danach, ich habe noch was vor oder ich will heim oder nur der Drink. Und dann kam es immer mehr zu diesen zweiten und dritten Dates, die sich dann aufgebaut haben. Und das ist tatsächlich, muss ich persönlich sagen, mein größtes Learning, was ich allen mitgebe, die auch wirklich sagen, sie wollen jetzt nicht Freitagabend einfach einen lustigen Abend haben, sondern sie suchen auch eine Beziehung, die sich aufbaut, ist, dass du nicht das so krass in die Länge ziehst. Es gibt keine Regel, für manche scheint es vielleicht zu funktionieren. Ja,
aber es macht aber schon total Sinn, weil dann bleibt natürlich auch so ein bisschen ein Fragezeichen vielleicht auch übrig. Ich will von der noch mehr wissen und ich weiß noch nicht alles, also treffe ich mich nochmal, macht schon Sinn.
Finde ich auch. Hattest du ein Learning?
Ja, mein größtes Learning, ich war viel auf Tinder unterwegs. Bumble hat für mich leider gar nicht funktioniert. Mein größtes Learning war wirklich, ich zu dem stehen, wer ich bin, was ich will. Ich habe mich viel zu oft, habe ich Warnsignale ignoriert, auch weil ich hauptsächlich irgendwie gefallen wollte. Also ich wollte gefallen. Und habe deswegen auch bei Sachen, wo ich normalerweise, wenn mir das Freundinnen erzählen würden, von einem Date und würde ich sagen, Laufmädchen, geht gar nicht, habe ich viel zu oft weggeschaut. Einfach, ich wollte eine Beziehung, ich wollte gefallen. Und die Quittung habe ich jedes Mal bekommen. Also dann im Laufe der Zeit entpuppten sich das auch als wirklich schwierige Männer mit vielen negativen Erlebnissen sind da entstanden, hätte ich mir alles ersparen können. Und ich glaube auch, was total gut war, waren immer Dates, die nicht im Restaurant und nicht in der Bar stattgefunden haben, sondern eher tagsüber bei einer Aktivität. Und damit meine ich jetzt nicht, man muss jetzt nicht sofort Mountainbiken gehen oder so. Aber es kann auch ein Spaziergang in der Stadt gewesen sein oder vielleicht so, ja, einmal war auch so eine mini kleine Wanderung dabei, aber da hatte ich auch Bock drauf, er hatte Bock drauf. Das fand ich ganz gut. Oder wenn man nebenher so ein bisschen was zu tun hat, also dass man über ein gemeinsames Interesse vielleicht sich schon mal annähert, das fand ich ganz gut. Da kommt man auch leichter raus, als wenn man da im Restaurant sitzt. Mhm.
Ich habe manchmal das Gefühl, jetzt wenn ich so nah, also was heißt, ich habe manchmal Gefühl, ich weiß, dass ich bei Fotos auch ein paar Fehler gemacht habe auf meinen Dating-Profilen vor allen Dingen. Und zwar, weil ich meine, in welcher Situation fotografiert man sich? Ich habe mich immer fotografiert, wenn ich auf den Berg gegangen bin, wenn ich irgendwelche Sportsachen gemacht habe. Und ich habe halt von meinem Alltag, wenn ich mich mit Freunden treffe, wenn ich mit meiner Familie Zeit verbringe, ich habe davon so gut wie keine Bilder. Und wenn, dann sind es halt auch Bilder, wo immer fremde Leute drauf sind, die ich nicht online stellen wollte. Und ich glaube, im Nachhinein habe ich mich immer viel Action, extremsportartiger dargestellt, als ich war, obwohl ich ja sowas schon gerne mache. Aber nur weil ich dreimal im Jahr gerne auf den Berg hochgehe.
Ja.
Muss das vielleicht nicht in diesem Profil sein. Das ist, glaube ich, ein bisschen München-spezifisch auch, weil das hier so ein bisschen die Szene ist in die Richtung. Und ich glaube, da habe ich mal ein bisschen verhauen. Ich hätte da so ein bisschen gediegenere Fotos reinmachen sollen, die so ein bisschen mehr zu mir passen. Aber ich habe dann irgendwann meinen Partner kennengelernt und über Bumble. Und er ist geblieben.
Er ist geblieben. Heute. Das ist doch schön.
Ja.
Jetzt wollen wir mal gar nicht so viel Zeit verlieren, oder? Sollen wir eigentlich mal gleich unsere Expertin dazu holen? Ja. Weil wir brauchen dann für später auch noch Zeit für unsere Community-Nachrichten. Die kommen nämlich auch noch. Und jetzt haben wir hier die wundervolle Pia Kavic. Du hast ein Buch geschrieben, It's a Date heißt das. Und du hast auch einen Podcast, der heißt Besser Daten. Und jetzt bist du hier bei uns, bei Oh Baby. Herzlich willkommen.
Yes. Und du bist studierte Psychologin. Wichtig.
Ja, sehr wichtig. Stimmt.
Wir haben hier professionelle Unterstützung.
Definitiv.
Und du kennst dich aus mit Daten. Mhm. Stimmt's?
Ja, würde ich mal von mir behaupten. Sowohl im beruflichen als auch im privaten. Ich habe selber sehr viel Dating-Erfahrung gesammelt. Und dann war ich irgendwann an einem Punkt, da war ich fertig mit meinem Psychologiestudium. Und ja, wollte mir die ganze Wissenschaft und die Psychologie dahinter mal anschauen und dabei ist dann It's a Date entstanden, was so eine Mischung ist aus meinen privaten Dating-Geschichten, aber auch der knallharten psychologischen Wissenschaft zum Thema Dating.
Hattest du da so einen Aha-Moment bei den wissenschaftlichen Funden, wo du gedacht hast, ach krass, wusste ich nicht?
Boah, das dachte ich mir häufiger, ehrlicherweise. Ich glaube, ich habe gar nicht so diesen einen Moment gehabt, aber für mich war das auch eine sehr heilsame Erfahrung, weil ich irgendwie sehr viele Dating-Erfahrungen auch für mich irgendwie besser einordnen konnte. Ne? Zum Beispiel auch das ganze Thema rund ums Ghosting. Also man sucht ja die Schuld dann häufig auch bei sich und denkt, man hat irgendwas falsch gemacht. Aber dann zu lesen, dass häufig die Person, die geghostet wird, gar nicht so viel damit zu tun hat, das war für mich schon so ein Moment, wo ich dachte, aha, ach ja, stimmt, es gibt ja auch noch ganz andere, ja, Optionen sozusagen. Und das ist schon, also wenn man sich dann damit tief beschäftigt und auch sieht, was es für Studienergebnisse gibt, dann entwickelt man schon so einen liebevolleren Blick auf einen selbst und sieht das ein bisschen differenzierter. Und es war schon heilsam. Also es war echt viele Aha-Momente, aber ich weiß nicht, ob es den einen gab. Es war eher so eine Anreihung von Aha-Momenten.
Aber dann höre ich auch so ein bisschen raus, dass deine eigene Dating-Erfahrung jetzt nicht immer nur geil war.
Nee, also sie wäre, also ich glaube, es ist auch utopisch, das zu erzählen von sich, ne? Weil ich habe 10 Jahre lang Online-Dating gemacht, also nicht durchgängig natürlich, weil man verliebt sich ja schon, man kann sich ja auch über Online-Dating verlieben, man kann sich im Offline-Leben verlieben und dann lernt man jemanden kennen und dann macht man wieder Pausen und dann ist man da wieder am Start. Aktuell bin ich gerade nicht am Start. Es ist aber schon, es ist eine Journey, ne? Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Es gab viele super schöne Dates, es gab viele schöne Momente. Es gab auch ein paar Momente, wo ich dachte, boah, fuck it. gar keine Lust mehr. Ich glaube, das ist ganz, ganz normal. Aber im Großen und Ganzen muss ich schon sagen, habe ich eher positive als negative Erfahrungen gemacht. Und für mich war es persönlich auch ein richtiger Gamechanger, so meine Definition von Erfolg zu überdenken. Was bedeutet Erfolg beim Online-Dating? Ne, wenn du jetzt sagst, der Erfolg beim Online-Dating ist, meinen absoluten Traummann zu finden oder auch meine absolute Traumfrau zu finden, also bei mir jetzt der Traummann, aber ne, dann ist man vielleicht eine gewisse Zeit erstmal nicht erfolgreich. Ne, weil wenn man datet, dann man lernt sich selber besser kennen, man lernt andere kennen. Das ist halt wirklich ja eine Journey. So, aber ich habe dann irgendwann für mich das so umgemünzt, dass ich so dachte, nee, das ist ja schon voll der große Erfolg, dass ich einfach einen schönen Abend hatte. Es ist voll der schöne Erfolg, dass ich mich verknallt habe, ohne dass da jetzt die große Liebe draus geworden ist. Es ist voll der schöne Erfolg, wenn es vielleicht mal nicht so gut lief und ein Typ irgendwie Grenzen überschritten hat, mit denen ich mich nicht wohlgefühlt habe, zu sagen, nee, stopp mal, ich möchte das so nicht, bitte geh jetzt nach Hause. Ne? Und dann war es am Ende, war es halt eine Erfolgsgeschichte, auch wenn der Erfolg immer ganz unterschiedlich aussah und auch mal größer und mal kleiner war.
Oft fängt es ja beim Online-Dating, ich meine, ich habe meinen Freund auch auf Bumble kennengelernt, also Showdown zu den Apps, wir nennen, es gibt natürlich auch noch ganz andere, Lavoo und so. Und da fängt es ja aber immer, der erste Schritt ist ja letztendlich, dass du dieses Profil erstellst. So. Und die, also ich glaube, die meisten Kontakte, Dating, finden ja mittlerweile online statt. Wie präsentiert man sich denn auf einer Dating-App gut?
Ja, das ist so die Masterfrage, ne? Aber an sich ist das ganz einfach. Beziehungsweise es ist in der Theorie einfach, in der Praxis ist es manchmal ganz schön schwierig. Weil ich sag immer, so authentisch wie irgendwie möglich. Aber viele wissen gar nicht, wer sie sind und was sie auszeichnet, ne? Und da empfehle ich dann halt wirklich mit FreundInnen zusammenzuarbeiten und gemeinsam zu überlegen und einfach mal ganz offen zu fragen, so hey, was ist in deinem in deinen Augen, was zeichnet mich aus, was macht mich aus als Mensch? Und das dann auch mit einfließen zu lassen bei der Auswahl der Profilbilder zum Beispiel, dass man jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, ein nichtsaussagendes Spiegel-Selfie von sich hochlädt, sondern vielleicht, wenn man, weiß ich nicht, gerne liest, wenn man gerne reitet, wenn man gerne surfen geht, I don't know, irgendwas, dass man das direkt dann schon mit in die Bilder aufnimmt und da dann halt auch so ein bisschen Storytelling betreibt, ne, weil man muss ja bedenken, innerhalb von 0,1 Sekunden fällen wir ein Blitzurteil über eine andere Person. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel Tinder aufmachen und mir wird ein Profil angezeigt, innerhalb von 0,1 Sekunden mache ich mir irgendwie bilde ich mir ein Urteil über diese Person. Das ist super schnell, das ist jetzt nicht total tiefgreifend, aber in diesen 0,1 Sekunden entscheide ich, ob ich diese Person attraktiv finde, ob ich ihr vertrauen kann und ob ich sie sympathisch finde. So, und in diese 0,1 Sekunden, ja, es gibt Profiltexte und Bios, die kann man auch alle ausfüllen, das ist auch alles super, das befürworte ich auch, aber das, was dir häufig als erstes angezeigt wird, ist halt ein Bild. So, Und auf diesem Bild entscheidest du das halt schon. Und da würde ich dann halt auch, gerade was das erste Bild angeht, würde ich halt schon mir überlegen, okay, was möchte ich für einen Eindruck erwecken bei der anderen Person, die mein Profilbild sieht. Ne? Und ihr wisst es ja auch, viele treffen halt diese Entscheidung, ob sie jetzt nach rechts oder links swipen, basierend auf diesem ersten Eindruck. Das ist ja dieses, ne, ganz schnell swipen. So, und da denkt man sich auch, scheiße, jetzt war ich doch zu schnell, jetzt habe ich den doch weggewischt, verdammt. So, ne? Das kennen wir, glaube ich, alle. So, da halt wirklich zu schauen, dass man auf diesem ersten Bild irgendwie aussagekräftig ist. Und da geht es gar nicht darum, dass es super attraktiv sein muss im Sinne von, boah, ich zeig mich jetzt von meiner absoluten Schokoseite.
Das ist ja wahrscheinlich, was die meisten versuchen zu machen.
Genau. Aber sondern, dass es halt authentisch ist, weil wenn man selbst den Eindruck hat oder die Person, die das Bild sieht, den Eindruck hat, das ist authentisch, dann wirkst du direkt vertrauenswürdiger.
Aber das heißt ja, dass dieses, wenn man sich mal hinsetzt mit seinen Freunden und dieses Dating-Profil anschauen lässt von seinen Freunden, dass das ja eigentlich ein wichtiger Schritt ist, um so ein bisschen ein Feedback zu bekommen, wenn die dann sagen, boah, Girl, ey, auf dem ersten Foto siehst du halt nicht aus, wie du aussiehst normalerweise. Also du bist, und bei Männern das Gleiche. Also eigentlich ist das schon so ein guter Ansatz, da mal so ein bisschen
Definitiv.
Feedback.
Ja, das ist immer ein guter Ansatz. Gerade bei Leuten, die vielleicht gar nicht so, denen vielleicht gar nicht so klar ist, wer sind sie eigentlich? Ne, und was ist für sie authentisch? Und aber halt auch einfach, es ist auch okay, wenn das ein Foto ist, was unperfekt ist, was irgendwie verwackelt ist ein ganz bisschen, wo man irgendwie doll drauf lacht oder so, was aber einfach irgendwie was ausstrahlt, was erzählt über einen und authentisch ist. Und was man auch immer da schon mitbedenken muss, ist, dass man mit den Fotos und auch mit der Bio Anknüpfungspunkte schafft, damit die andere Person, die dann dein eigenes Profil sieht, halt weiß, okay, da kann ich mich drauf beziehen in der ersten Nachricht. Weil wenn du jetzt ein Spiegel-Selfie zum Beispiel von dir hochlädst und nur dieses Spiegel-Selfie, was soll die andere Person dich fragen? Also dann wirst du dich nicht wundern,
hey,
wenn du
Girl,
eine Nachricht bekommst.
Geht's?
Genau, das
und
ist nämlich das Einzige.
Wie putzt du so die Fliesen?
Ja, oder hey, woher ist denn der Spiegel? Ne, das fragt ja auch keiner. So, also deswegen hast du halt Win-Win, wenn du irgendwie authentische Fotos von dir hochlädst, die irgendwie was über deine Persönlichkeit preisgeben und dann damit halt auch noch Anknüpfungspunkte bilden oder bieten für eine andere Person, die einen dann anschreibt.
Jetzt gibt's natürlich leider ganz viele Leute, Mann und Frau, die nicht so lustig extrovertiert sind wie wir drei, sondern die schüchtern sind.
Mhm. Sie hat und gesagt, ich bin lustig.
Wie kann man das angehen? Wie schafft man es zu daten, wenn man so im Innersten so eine ganz krasse Zurückhaltung, Schüchternheit, Angst hat?
Ja, für die ist natürlich mittlerweile auch ein bisschen leichter, weil ne, sie können es halt online lösen und online, also ich bin auch eher introvertiert tatsächlich und auch eher schüchtern. Und für mich persönlich, also sowohl als auf persönlicher Sicht als auch auf psychologischer Sicht, ist das natürlich dann ein Gamechanger, ne? Wenn du halt von zu Hause dich umschauen kannst, du musst niemanden direkt ansprechen, du musst nicht Augenkontakt halten, du musst nicht direkt reagieren, das ist ja auch ein wichtiger Faktor, sondern du kannst dir halt irgendwie zu Hause eine coole Nachricht überlegen, dann wenn die Person antwortet, kannst du dir da wieder Zeit lassen, musst nicht direkt reagieren, weil sonst ist man da auch so doll verkopft, ne? Also, dass man dann Panik hat, dass man nicht direkt antworten kann und dass man vielleicht was Blödes sagt und so, das hast du natürlich beim Online-Dating, wenn du halt dir Zeit nehmen kannst, um Nachrichten zu beantworten, nicht. Und es ist halt auch tatsächlich was man ja lernen kann oder wo man halt positive Erfahrungen machen kann. Und ich kann diese Angst total nachempfinden, auch online, ne, natürlich, weil da kann man ja auch dann irgendwie Ablehnungen erfahren. Und man muss sich da natürlich auch erstmal trauen, eine erste Nachricht zu schreiben, ne, das definitiv. Und dann ist man vielleicht unsicher, was man schreiben soll und. Aber da kann ich auch nur empfehlen, das auch vielleicht mit jemandem zusammen zu machen. Und wirklich halt, sobald man ein paar positive Erfahrungen gesammelt hat, es wird dann leichter. Ne? Es ist ja häufig so, dass man etwas sich als viel schlimmer vorstellt, als es am Ende dann ist. Und man merkt dann irgendwann so, ach, ist doch gar nicht so schlimm. Und ich kriege hier vielleicht positive Rückmeldungen. Und Mensch, jetzt habe ich mich wieder getroffen. Wieder ein Erfolg, ne, wenn man das dann so sieht. Cool. Und dann traut man sich vielleicht immer mehr und dann traut man sich vielleicht auch mal nach einem Date zu fragen und ist nicht mehr in dieser passiven Situation, dass man nur drauf wartet, dass die Person schreibt und fragt, sondern dass man sich dann selber traut. Und das ist ja wirklich so Step by Step, ne? Also kleine Schritte anfangen und dann ist es schon in der Regel so, dass man dann auch mutiger wird, weil man eben merkt, da passiert ja gar nichts.
Gibt's denn überhaupt sowas wie klassische Fehler, die Leute, gerade beim Online-Dating, wir sind jetzt in diesem Nachrichtenschreibeprozess, die Leute da machen? Sachen, wo du sagen würdest, da wäre ich eher vorsichtig.
Ja. Oder nicht. Also, ich glaube, ein klassischer Fehler ist zum Beispiel, dass man den Fokus nur auf sich hat und nicht auf die andere Seite achtet oder auf die andere Person achtet. Das heißt, man hat dann irgendwie eine Vorstellung, man hat einen gewissen Charakter, man hat gewisse Erfahrungen gemacht und man pusht das dann so ein bisschen, ne, ohne darauf zu achten, ob die andere Person jetzt vielleicht darauf reagiert oder nicht. Und das ist natürlich so ein klassisches Ding. Sagen wir jetzt mal, Person A ist so voll selbstbewusst und denkt sich so, nee, ich will jetzt hier auch irgendwie keine Zeit verschwenden, ich möchte die Person direkt treffen, gar keinen Bock auf Schreiben. Und die andere Person ist aber eher so, oh nee, ich brauche erstmal ein bisschen Sicherheit, ich muss die Person erstmal ein bisschen kennenlernen, Gefühl für die Person bekommen, sonst traue ich mich nicht oder sonst möchte ich halt einfach nicht auf ein erstes Date gehen. So, und Person A ist dann halt so voll pushy und sagt, ja, hey, hast du Lust heute Abend da und da mit mir hinzugehen? Person B ist davon überfordert und antwortet zum Beispiel auf alles, außer auf diese eine Frage. So, ne? Und wenn Person Klassiker. A, ja, Klassiker, genau, weil die will natürlich der anderen Person auch nicht vor den Kopf fahren, so, das ist dann so, ja, ich ignoriere das einfach, so. Ne, das ist ja so dieses Typische, bevor man Nein sagt, weil eigentlich kann man, möchte man ja schon irgendwann, aber gerade halt noch nicht. So ein klassischer Fehler ist dann, dass Person A dann halt nochmal ein Fragezeichen nachcheckt oder dann halt so darauf anspricht, ja, aber du hast jetzt ja alles beantwortet außer diese Frage oder ne, dann nochmal so super pushy ist und halt nicht so feinfühlig ist im Sinne von, ja, okay, die Person wird das gelesen haben. Na, Sichi hat das gelesen, aber sie hat sich dazu entschlossen, darauf nicht einzugehen und das muss ich respektieren und man ist einfach nicht an dem Punkt, man kennt sich ja noch gar nicht, da jetzt weiter nachzubohren. Und ansonsten natürlich, also diese ne krass sexistisch oder sexuellen Nachrichten, so dieses, also ich meine, so ein Anmachspruch, ja, meinetwegen, aber man muss auch damit rechnen, dass es nicht bei jedem gut ankommt, ne, plus dass es,
aber das finde ich eine gute, das finde ich einen guten Punkt, weil oft wird ja immer gesagt, die Person braucht Humor und so nach dem Motto, und wenn du dann irgendwie so einen lustigen Anmachspruch drückst und sie das mega lustig findet, dann ist schon so das Eis gebrochen. Ist das eigentlich aus psychologischer Sicht, wo ich jetzt hier so eine Psychologin bei mir habe, ist das nachweisbar, dass das stimmt, wenn man Leute so ein bisschen aus der Routine rausbekommt, dass die dann eher auf einen anspringen?
Kann man so nicht pauschalisieren, weil es kommt total auf den Anmachspruch drauf an. Es gibt ja einfach eklige Anmachsprüche, sage ich jetzt mal, wo du denkst, oh, nee. Und es gibt aber auch einfach lustige, die so ein bisschen süß sind, die aber nicht unter die Gürtellinie gehen. Ne? Und da gibt's ja, also sowas kann zum Beispiel einfach Witz, sowas, what's cooking good looking zum Beispiel. Ne? Das ist einfach, es ist ein bisschen lustig, da macht man auch so ein Spaghetti-Emoji dahinter. I don't know. Also das ist halt einfach ein bisschen witzig. Aber es gibt ja auch, mir fällt jetzt keiner ein, aber es gibt auf jeden Fall.
Wenn du eine Tür wärst, würde ich dich knallen.
Ja, sowas, genau. Und das ist halt, das kommt bei vielen halt nicht gut an. Es sei denn, es sind Personen und das ist ja auch, ne, völlig legitim auf den Online-Dating-Apps. Es ist ja alles möglich und es ist ja auch okay, wenn man zum Beispiel auf einer Dating-App ist, aber nur Sex möchte. So, völlig fair, ne? Genauso wie Personen auf Dating-Apps sind, die eine Beziehung möchten. Da ist ja theoretisch alles möglich. Und bei der Person kommt es vielleicht besser an, als bei einer Person, die jetzt irgendwie eine Beziehung möchte. Und da würde ich auch auf jeden Fall empfehlen, da gab es so ein Future of Dating Report von Tinder, war der. Und der hat halt gezeigt, 70% roundabout, das halt cool finden, wenn jemand sozusagen ganz offen schon im Profil kommuniziert, was er oder sie sucht. So, ne? Und das ist ja auch das, was man wirklich auch mittlerweile angeben kann, was ich total cool finde. Ich habe mal einen Spruch bekommen. Es war noch Corona, oh, das weiß ich noch. Da habe ich den Spruch bekommen, Einsamer sucht Einsame zum Einsamen.
Oh.
Und ich war nur, oh nee. Also ich wusste nicht, ob ich lachen oder weinen. Genau, und da war es halt auch nicht. Ich habe halt angegeben, ich suche eine Beziehung. Und da das halt, das kommt nicht gut.
Das ist eine wunderbare Überleitung, weil ich kenne das auch aus, ich war, boah, lass mich lügen, 30 Dates so gefühlt, bevor ich meinen jetzigen Partner kennengelernt habe. Lest euch bitte die Dating-Profile durch, bevor ihr irgendwas schreibt.
Ja.
Weil wenn dann kommt, hey, was sind deine Hobbys? Und ich habe da unten meine Hobbys aufgezählt. Ich fand das immer so, Leute, es ist doch so einfach. Es ist doch alles so kurz. Ja. Ihr habt sozusagen eine kurze Sache.
Kann jetzt natürlich aber auch eine Möglichkeit sein, um irgendwie so ein bisschen den Gesprächsfaden aufzunehmen.
Aber dann kannst du ja auf ein spezifisches Hobby anspielen. Also weißt du, dann kannst du ja sagen, hey, du schreibst irgendwie, deine Hobbys sind Lesen, keine Ahnung, was liest du denn gerade? Ne? Aber das ist auch ein Tipp von mir, dass man sich wirklich Zeit beim Swipen nimmt. Weil das macht echt einen Unterschied, ob man wirklich sich mehr Zeit nimmt als diese 0,1 Sekunden und bei jedem Profil einzeln schaut oder sich überlegt, so hey, könnte das für mich passen? Ja, nein. Viele sagen ja immer so Dating-Burnout, ne? Und das ist halt auch wirklich ein Ding. Also es ist anstrengend, gerade wenn es halt viele Profile gibt und du auf der Suche nach einer Beziehung bist, ist es schon nicht unanstrengend, aber du kannst es halt ein bisschen entspannter für dein Gehirn machen, indem du halt Geschwindigkeit rausnimmst, indem du dich da wirklich drauf konzentrierst und auch halt nicht eine halbe Stunde am Stück swipest, sondern nur ein paar Minuten, weil es gibt auch Studien, die haben gezeigt, dass deine Ablehnhaltung immer größer wird. Das heißt, ein Profil, was du am Anfang, wenn du es dir anschaust, wo du noch gesagt hast, ach Mensch, ja, das sieht ganz nett aus, den swipe oder die swipe ich jetzt mal nach rechts, dass du dann, wenn dieses Profil dir angezeigt wird, nachdem du schon irgendwie, keine Ahnung, 50 Leute geswiped hast, weil du da halt super schnell durchswipest, dass du das dann eher ablehnst. Und da gibt's wirklich Studien zu. Ja, und deswegen sage ich immer, es gibt jetzt keine genaue Minutenanzahl, aber ich sag immer, Leute, stellt euch im Zweifel einen Timer auf 7 Minuten oder so. Und dann, ne, nehmt ihr euch 7 Minuten Zeit, wirklich ganz bewusst das zu machen, weil es geht hier um Liebe. Mhm. Also, es geht hier um was. Ne? Mhm. Und das nicht nur nebenbei auf dem Klo.
Jetzt habe ich mir Zeit genommen und ein Match gefunden. Dann gibt es ja die Tendenz, dass das erstmal online bleibt. Da wird dann viel hin und her geschrieben. Da gibt es pauschal bestimmt kein richtig oder falsch. Aber hast du so ein Zeitfenster, wo man versuchen sollte, das dann in die analoge Welt zu übersetzen, aus dem Chatten rauskommen?
Ja, das ist ganz spannend. Es gibt sogar eine Studie, die sich das angeschaut hat. Und die sagt, dass zwischen dem 17. und dem 23. Tag. Es gibt einen Zeitraum. Ein guter Zeitraum.
So lang.
Ja, pass auf, das war nämlich auch, genau, ich habe das für mein Buch recherchiert gehabt und ich war auch so, what? Weil ich bin eher so Typ, hey, lass mal am nächsten Tag was trinken gehen.
Ja, ich war das auch immer, ja.
Ich finde es total schön, wenn dann Online-Bekanntschaften auch Offline-Bekanntschaften werden. Genau, und ich war dann auch erstmal verwundert, aber die Herangehensweise ist ganz spannend und das ist auch plausibel, weil wenn du mit jemandem schreibst, dann passieren zwei Dinge. Einmal was eher Positives und einmal was eher Negatives, also beides in Anführungszeichen. Das Positive ist, dass du, darüber haben wir gerade schon so ein bisschen gesprochen, wenn du jetzt zum Beispiel auf der Couch sitzt, während du mit deinem Match schreibst und der Person nicht gegenüber sitzt und du irgendwie deine Antworten so ein bisschen, ne, kannst deiner Freundin theoretisch nochmal durchschicken, hey, kann ich das so schreiben oder in Notes vorschreiben, das habe ich immer gemacht. Du hast halt so ganz viele Möglichkeiten, um dir wirklich Gedanken zu machen. Und da gibt's dann Tendenzen, dass du dich dann auch emotional mehr öffnest, als wenn die Person dir gegenüber sitzt. Das ist das Positive, das Negative, aber auch negativen Anführungszeichen, ist halt, dass du mit jeder Information, die du über die andere Person bekommst, spinnst du dir immer und immer weiter so ein Mensch, so ein Bild von der anderen Person im Kopf zusammen.
Oh ja. Ne? Oh, da bin ich so schlecht, also gut drin im Sinne von, dass es schlecht ist, ja.
Ja, und dann bist du halt, ne, gerade wenn du halt lange geschrieben hast, dann hast du dir halt irgendwann so einen absoluten Traumtypen zusammengesponnen. Und dann siehst du die und dann bist du so, ach Mensch, scheiße, du bist ja gar nicht so wie die Person, die ich mir vorgestellt habe. Und das ist natürlich dann erstmal eine Enttäuschung, obwohl die Person vielleicht trotzdem total toll ist, so, ne? Aber halt nicht so, wie du sie dir zusammengesponnen hast. Und das ist so ein bisschen dieses Negative, weil das häufig auch ein idealisiertes Bild dann ist. Genau, und dann haben die in der Studie geschaut, wo da dieser Kipppunkt ist sozusagen. Also wo kippt dieses Positive, dass man sich emotional mehr öffnet und irgendwie diese emotionalere Ebene schon vor einem ersten Date hinbekommt mit diesem Negativen, dass man das halt zu sehr idealisiert, dass man am Ende enttäuscht wird. Und das ist irgendwann zwischen dem 17. und dem 23. Tag.
Wahnsinn.
Aber da ist natürlich auch davon abhängig, wie viel man miteinander schreibt, wie intensiv die Gespräche sind und. Aber ich sag immer, so, das ist, also man muss jetzt nicht so lange warten. Ne, das ist einfach, ich finde, diese Studie zeigt ganz gut, hey, es ist gar nicht schlecht, ein bisschen miteinander zu schreiben, aber man kann halt auch sich schon nach 2-3 Tagen treffen. Das ist auch völlig in Ordnung, aber man braucht auch keine Angst haben, wirklich ein bisschen länger mit einer Person zu schreiben. Und es kann auch was Positives haben. Genau.
Ich finde das ja positiv, ein bisschen länger zu warten. Also ich ganz persönlich, ich habe eine Tendenz, ich will, also einmal People-Pleaser, ich will gefallen. Und als ich so meine ganz lange Dating-Phase hatte, wo irgendwie nichts bei rumgekommen ist, ich wollte halt eine Beziehung haben. Und wenn mir da einer gegenüber saß, den ich körperlich, zu dem ich mich körperlich hingezogen habe, habe ich dann auch bei ganz vielen Sachen, wo bei mir schon was hätte klingeln müssen, nämlich der Alarm, das habe ich dann so ausgeblendet. Weil der Körper sagt, ja, 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 den will ich gut. Dass du dann, was dein Gehirn dir sagt, dann nicht mehr so wahrnimmst. Und ich glaube, das hätte ich umgehen können, wenn ich einfach mal, ja, länger getextet, geschrieben hätte.
Ja, und das ist ja auch, das ist ja häufig das, was so als Liebe auf den ersten Blick beschrieben wird, dass man halt, wenn man eine Person kennt, direkt schon diese körperlichen Reaktionen hat. Ne, man hat dann irgendwie Herzklopfen, man hat, weiß ich nicht, irgendwie einen halben Schweißausbruch, man kriegt diese vermeintlichen Schmetterlinge im Bauch, die ja eigentlich auch nur eine Stressreaktion vom Körper sind. Und das fühlt man auch innerhalb dieser, also innerhalb von Millisekunden. Findet halt im Körper schon diese Botenstoffparty statt, ne? Also da wird ja ganz, ganz viel ausgeschüttet, was halt diese körperlichen Reaktionen auslöst. Aber das ist halt nur diese körperliche Komponente vom Verliebtsein und diese emotionale Komponente. Ne? Das ist ja auch das, was du gerade so ein bisschen meintest, dieses wirklich erstmal jemanden kennenlernen und so. Das kommt erst viel später. Und das wird aber manchmal so ein bisschen überschattet von dieser körperlichen Komponente, dass die emotionale Komponente dann sozusagen sehr rosarot ist.
Ich habe immer das Gefühl, ich habe mich oft so auf den ersten Blick verliebt und in dem Moment, wo dann aber die andere Person den Mund aufmacht, was sah, also wenn man die dann kennenlernt, dann ist relativ schnell Ende Gelände. Und ich habe ein paar oder ein sehr gut befreundetes Paar, die haben sich so kennengelernt und die hatten eben dieses Glück, dass es Liebe auf den ersten Blick war. Und dass sie dann aber halt auch emotional perfekt zusammengepasst
haben. Aber dann ist halt, also ich frage mich sowieso dann immer so, es ist ja eigentlich gar nicht Liebe auf den ersten Blick, es ist Anziehung auf den ersten Blick, dieses Körperliche halt, ne? Aber die Liebe, also zu Liebe gehört ja viel mehr als dieses körperliche erste, oh mein Gott, Botenstoffparty in meinem Körper, Dopamin und Herzrasen und weiß ich nicht was. Das entwickelt sich ja erst.
Das führt auf die nächste Frage hin, weil es ist so dieses, das Date lief gut, man hat das Gefühl, man hat irgendwie eine Ebene oder man findet die andere Person interessant, man ist sich ja auch, ich erinnere mich da auch an meine Zeit, man ist ja total unsicher. Ich hatte die tolle Dates und dann habe ich das Feedback bekommen, nee, du, sorry, doch nicht. Und ich so, warum? Und andersrum, dass ich ganz furchtbar das fand und die Person wollte mich unbedingt nochmal weiter kennenlernen. Wie geht man damit um? Ist es, macht es Sinn, das gleich am Ende des Dates zu besprechen oder dieses klassische, man schreibt dann danach nochmal und wartet, wer sich zuerst meldet?
Es gibt kein richtig oder falsch, ne? Du kannst am Ende des Dates, kannst du mal nachfragen, so, hey, wie fandst du's? Hattest du eine gute Zeit? So, hast du Lust, mich nochmal wieder zu treffen? Alternativ kann man das aber auch dann beim Schreiben lösen. Ich finde nur immer, dass man da nicht zu lange warten sollte, weil es gab ja ganz lange so diese berühmt-berüchtige 3-Tage-Regel, ne? Du musst dich irgendwie 3 Tage nicht melden, um dich rar zu machen. Größter Bullshit ever. Also wirklich, wenn man Interesse hat und die andere Person gerne wiedersehen möchte, dann sollte man das auch kommunizieren und sich nicht rar oder versuchen rar zu machen, weil heute im Zeitalter des Online-Datings, es geht ja alles so schnell, ne? Du kannst auch, wenn ich jetzt 3 Tage nichts von einem Typen höre, nach einem schönen Date, denke ich mir so, kennst mich mal, dann schaue ich halt weiter.
Also je älter ich geworden bin, desto mehr habe ich mir dann für mich auch gedacht, da sind wir wieder beim Thema Authentizität. Ich bin halt so. Und ich verstelle mich jetzt nicht, um mich an irgendwelche Regeln zu halten oder damit der andere noch in seiner Komfortzone bleiben kann. Weil mein ehrliches Ich ist super pushy. Ich bin krass ungeduldig und ich kontrolliere auch gern. Und die andere Person nicht anzutreiben, so hey, was geht, lass wieder treffen, das bin ich gar nicht. Ich muss das machen eigentlich. Und mich dann so künstlich zurückzuhalten, habe ich dann irgendwie gedacht, nee, mache ich nicht. Weil so wäre ich dann auch im weiteren Verlauf. Und so wäre ich dann auch in der Beziehung später.
Ja, und das ist ja auch total wichtig. Weil ne, das, was passiert, wenn man sich so künstlich verstellt, wenn man denkt, man muss sich an irgendwelche Regeln halten. Also erstmal, jede Dating-Regel, die es gibt, ist Schwachsinn. Die einzigen Regeln, die gelten, ist Consent ist sexy. Frag nach Consent, weil du kennst die andere Person noch nicht. Du kannst das nicht einschätzen. Und ne, sei du selbst. Alles andere, wie warte 3 Tage, kein Sex beim ersten Date, diese ganzen typischen Sachen, der Mann muss den Kuss initiieren. Nee, das das ist einfach, also das basiert auch auf keiner Forschung oder sowas. Das sind einfach irgendwelche Regeln, die mal aufgestellt wurden, weil die Leute sich eine Art Guidance gewünscht haben, was ich auch verstehen kann, weil es ist ja schon, man fühlt sich ja schon manchmal ein bisschen verloren und dann sucht man natürlich nach Gesetzen, in Anführungszeichen, an die man sich halten kann. Aber ich finde es ganz, ganz wichtig, die zu hinterfragen. Und wenn man sowas wirklich braucht, kann man ja auch seine eigenen Regeln für sich aufstellen. Aber da auch immer mit dem Raum sozusagen, die immer wieder hinterfragen zu dürfen und auch anpassen zu dürfen, wenn sich da halt irgendwie was verändert.
Was ich noch gemerkt hatte, war manchmal, wenn man eben auch zu schnell wird und dann auch so zu vertüdelt ist in diesen, dass du dann manchmal 2, 3 Männer, also jetzt in meinem Fall waren es Männer, gleichzeitig hast und dich aber nicht auf eine Person fokussieren kannst, weil du immer so, also ich habe jetzt mit dem schon Date ausgemacht, habe aber gestern Abend angefangen mit dem zweiten zu schreiben und der wirkt irgendwie besser als der erste und dann gehst du auf dieses Date mit der ersten Person und bist eigentlich gar nicht so anwesend. Und da muss ich gestehen, so im Nachhinein, da habe ich krass viele Fehler gemacht. Und ich glaube, das wäre auch so dieser Tipp, das schließt ein bisschen an, was du ganz am Anfang gesagt hast, nicht zu viel, ein bisschen Zeit lassen.
Ja.
Weil, ja, ich glaube, da habe ich mir so manchen guten Mann mit verschreckt, weil ich das zu sehr betrieben habe manchmal.
Ja, das ist ja dieses mehrgleisige Daten, was natürlich heute... es passiert auch häufig einfach, ne? Also ohne, dass man das wirklich pusht, weil wenn ich jetzt so an meine Tinder-Zeiten zurückdenke, wenn ich dann so geswiped habe, dann hatte ich am Ende des Tages oder am nächsten Morgen hatte ich dann halt auch, ist jetzt natürlich ne, sehr hochgestochen, weil ich weiß auch, das ist nicht die Realität von jedem und so, aber ich hatte dann halt 5 neue Matches, so, oder noch mehr sogar und dann am Ende 5 neue Nachrichten, ne? Und dann habe ich ja theoretisch 5 Leute parallel irgendwie kennengelernt. Aber bei mir war es dann immer eher so, dass 1 oder 2 Personen halt rausgestochen sind. Und ich mit den anderen Personen, dass sich das so ein bisschen im Sande verlaufen hat irgendwie. Und die lernen ja auch häufig noch andere parallel kennen. Aber ich finde immer, es ist schon okay, mit ein paar zu schreiben. Auch nicht zu viel, weil sonst gibt man niemandem so richtig die Chance. Aber wenn man merkt, hey, ich treffe mich jetzt mit einer Person und ich mag die gerne, dass man da dann vielleicht einen Stopp macht.
Ja, man hat mega FOMO. Du denkst, okay, jetzt schreibe ich mit 3, aber vielleicht ist der 4. ja mein Mann.
Genau, genau. Und wenn ich noch 2-mal weiter swipe, vielleicht kommt er dann. So, ne? Und das ist so ein Gedanke, der bei vielen eine Rolle spielt, auch wenn es häufig unbewusst ist, der aber natürlich verhindert, dass man Menschen halt eine echte Chance gibt, weil man halt die ganze Zeit so denkt, ja, aber da kommt ja vielleicht noch jemand Besseres. Und da kann ich nur dazu sagen, es gibt nicht das perfekte Match. Also es gibt nicht das perfekte Match, diese eine Person, die zu 100.000% perfekt zu einem passt. Da kann man sich die Finger wund swipen. It's not gonna happen. So. Und das, ich finde, diese Erkenntnis ist total schön, dass es das auch nicht geben muss. Weil am Ende ist es eine Entscheidung und es ist halt etwas, ne, man kann es perfekt zusammen machen, also auch perfekt in Anführungszeichen, indem man halt Kompromisse eingeht, zusammenarbeitet und das auch schon im Dating-Prozess, nicht erst, wenn man eine Beziehung eingeht, sondern auch dann schon, dass man sich da, aber man muss sich halt für eine Person entscheiden und man muss von beiden Seiten die Entscheidung haben, ja, wir wollen jetzt irgendwie zusammen weitergehen sozusagen, egal wohin.
Das finde ich total schön, dass du das gesagt hast. Also wirklich, weil das war auch so mein Haarmoment in den letzten Jahren. Ich glaube, also früher bin ich davon ausgegangen, so das Universum hat irgendwo einen für mich bestimmt und jetzt ist es an mir, den zu finden.
Ja, den zu finden.
So. Mhm. Und wenn du den dann gefunden hast, man gibt ja auch Personen, wo man glaubt, die, jetzt habe ich ihn, ja, die Liebe meines Lebens. Dann lässt man das ja vielleicht auch so laufen, weil das ist ja quasi Mr. Right. Das ist ja die perfekte Person. Und das hat echt lange gedauert, bis ich irgendwann begriffen habe, so, nee, es gibt viele Leute, die vielleicht gut zu mir passen. Für die muss ich mich entscheiden und dann muss ich dran arbeiten. Und nicht, wir bleiben jetzt so zusammen, weil das Universum hat uns zusammengeführt. No, it's work. It's fucking work.
Und bei mir war es diese Einstellung, dass meine beste Freundin mal zu mir gesagt hat, als ich Ende 20 war und sehr lange, was heißt sehr lange, ich war so 3,5 Jahre Single und sie hat so zu mir gesagt, naja, also du musst schon auch was machen, also du kannst ja nicht davon verlangen, jetzt dich zurückzulehnen, durchs Leben zu gehen und zu denken, der Traummann kommt um die Ecke. So, und das weiß ich noch, wie sie das zu mir gesagt hat. Und sie hatte auch recht. Ich habe mich dann mal auf Dating-Apps angemeldet und habe dann einfach mich so ein bisschen mehr so nach außen geöffnet, so, hey, ich will jemanden kennenlernen. Und das hat natürlich noch ein paar Jährchen gedauert, aber es hat dann am Ende funktioniert. Aber das war so mein Moment, den ich gebraucht habe irgendwie.
Total. Ja, es war schön. Und auch, was du gerade gesagt hattest, mit dem, es gibt viele Menschen, die gut zu mir passen. Und wenn man halt mit diesem Gedanken da reingeht, dass man jetzt Mr. oder Mrs. Right findet, die halt der oder die perfekt zu einem passt, dann vertane Chancen mit diesen Personen, mit denen man es halt gut machen kann.
Positiven Sachen gewesen. Jetzt gibt's natürlich auch die Situation, ich bin auf dem Date, war alles eigentlich positiv davor. Die Nachrichten im Date merke ich jetzt aber, no, ich fühle es nicht. Ich fühle es gar nicht und ich sehe auch nicht, dass ich es nächste Woche fühle. Wie gibt man denn auf freundliche Art und Weise jemandem zu verstehen, nee, doch nicht?
Mhm. Ja, da gibt's die sogenannte Sandwich-Methode. Die ist super. Genau.
Die hat Josi mir vor ein paar Jahren mal beigebracht. Ja? Ich weiß, das hast du zum ersten Mal gesagt. Ja.
Ja, weil die ist echt gut. Also, ne, man muss natürlich immer ein bisschen schauen. Also, wenn das jetzt so abläuft, wie du es gesagt hast, dass es irgendwie respektvoll abläuft, dass keine Grenzen überschritten werden, man aber einfach merkt, boah, nee, ich fühl's gar nicht und ich möchte die Person auch nicht nochmal wiedersehen. Die hat einem ja nichts getan, ne? Also, und die verdient es auch, sozusagen respektvoll und ehrlich dann Ansage gemacht zu bekommen, damit die auch Bescheid weiß, weil Ghosting ist super kacke. Ghosting ist super schlimm. Und genau, die Sandwich-Methode funktioniert so, dass du halt ein Sandwich baust. Also du fängst mit der unteren Brothälfte an. Das ist was Positives. Du sagst zum Beispiel, hey, ich find's total cool, dass wir uns heute getroffen haben. Es hat auch total Spaß gemacht, irgendwie die Aktivität vielleicht zusammen mit dir zu machen. Ich hatte eine gute Zeit. Vielen Dank. Dann kommt der Belag, das ist so ein bisschen negativer oder beziehungsweise noch nicht mal negativ, sondern es ist halt das, was du sagen möchtest, so was halt deine Aussage ist. Und die ist vielleicht so, du, ich merke aber gerade für mich, ich finde dich nett und so, aber für mich tut sich da irgendwie nichts und ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass sich das noch entwickelt und deswegen würde ich gerne an dieser Stelle das gut lassen, so, ne, also danach würde ich dann gerne auch den Kontakt beenden und dann am Ende nochmal eine positive Scheibe obendrauf, dass man halt sich nochmal irgendwie bedankt und vielleicht alles Gute wünscht oder halt sagt, hey, ich glaube, du bist ein toller Mensch, aber du bist einfach nicht mein toller Mensch. So, ne, dass die Person dann auch halt mit einem okayen Gefühl zumindest rausgehen kann. Aber es ist natürlich, wie gesagt, was anderes, wenn halt Grenzen überschritten wurden und das echt nicht so respektvoll ablief, dann muss man auch keine Sandwich-Methode mehr anwenden. Und es ist auch okay, nach einer halben Stunde zu gehen. Ne? Man muss da nicht noch 2 Stunden aushalten, wenn man denkt, oh, ich muss jetzt ja irgendwie respektvoll sein. Nee, dann kann man auch sagen, hey du, geht gar nicht, tschüss.
Jetzt gibt's noch, also wir sind ja der Podcast für besseren Sex, deswegen würde ich gerne unbedingt noch das Thema, ab wann ist Sex so ein Thema? Gibt es diesen perfekten Moment beim Daten, miteinander zu schlafen? Also klar ist, man kann natürlich auch beim ersten Date miteinander Sex haben. Ich kenne Freundinnen, die haben das gemacht, die sind jetzt mit dem Mann verheiratet. Also genau, aber gibt es da auch so eine lustige Statistik oder so eine Regel?
Naja, ich kenne nur die Regel Sex beim dritten Date.
aber Regeln wollen wir ja nicht, haben wir gehört.
Genau, ich wollte gerade sagen, Regeln wollen wir nicht. Also jede Kennenlerngeschichte ist so individuell und so besonders in sich, dass es da einfach keine allgemeingültigen Regeln geben kann. Und wie du gerade schon gesagt hast, es gibt halt auch Paare, die halt beim ersten Date Sex hatten und dann halt zusammengekommen sind. Genauso gibt's Paare, die beim ersten Date Sex hatten und es ist dann nicht in einer Beziehung geendet, sondern irgendwie, keine Ahnung, die hatten dann eine gute Nacht und das war's dann. So, es ist halt voll schwierig, da irgendwelche allgemeinen Prognosen zu machen. Und das möchte ich auch gar nicht, sondern ich möchte vielmehr ermutigen, da wirklich in sich reinzugehen, in Kommunikation zu gehen vor allen Dingen, zu schauen, was die andere Person auch möchte, was man selber möchte und dann wirklich Consent ist sexy. Also gerade was so den ersten Sex angeht oder auch so die ersten Berührungen und Intimitäten, ey, du kannst noch gar nicht einschätzen, wie die andere Person aussieht, wenn sie was möchte, wenn sie was nicht möchte, weil ich krieg dann immer so, ja, aber ich sehe doch, ob sie Bock hat. Nee, siehst du nicht. Du kannst das nicht einschätzen, das geht nicht. Und da einfach ganz, ganz offen drüber kommunizieren und in den Austausch gehen. Und wenn das halt alles geklärt ist und von beiden Seiten sozusagen Bock da ist und Einverständnis da ist, finde ich, spricht überhaupt nichts dagegen, beim ersten Date Sex zu haben, aber spricht auch überhaupt nichts dagegen, erst beim fünften Date Sex zu haben, beim zehnten Date Sex zu haben, solange beide damit fein sind.
Ich könnte dir stundenlang zuhören. Dafür hast du ja den wunderbaren Podcast. Da können, also wenn ihr noch weiterhin ihre Stimme hören wollt, dann hört bei Besser euch. Daten rein. Gönnt
genau.
euch.
Gönnt euch.
Oder man kann dich ja auch, wenn man sagt, man ist verzweifelt, man möchte mal mit dir alleine sprechen.
Ja,
kann man
ich
ja auch
biete
kommen,
auch Coachings an. Genau, ich bin systemische Coachin. Und ansonsten findet man mich auch auf Instagram. Einfach @PiaKabic. Ja, da bin ich auch aktiv. Da kann man auch meine Stimme hören.
Ja, genau, das ist das Wichtige.
Dann vielen, vielen Dank, dass du da warst und uns Insights
Danke
gegeben
euch.
Hast.
Ja, gerne. Es war mir ein Fest. Es war sehr schön.
So, Freunde der guten Unterhaltung, das war Pia Kabic. Sehr nettes Gespräch, fand ich. Und wir verlinken euch alles in den Shownotes. Ne? Ihr müsst ihr gar nicht lang suchen, könnt ihr einfach draufklicken. Und ich hoffe, ihr habt auch ganz viel für euch mitgenommen. Und ich würde sagen, jetzt wollen wir auch noch ein bisschen was von euch lernen, von eurer Experience. Ja. Und
was glaubst du eigentlich, wie viele OBaby-Hörerinnen Dating-Apps benutzen? Ich habe ja mal gefragt.
Also von denen, die Single sind.
Ja. Es haben 1690 mitgemacht.
95%?
Nein. 41.
Was?
Wo habt ihr eure Partner kennengelernt?
Ja,
Dating
gut.
Dating-App 41%. Über Freunde. Okay, stimmt, die Frage war jetzt.
Ja, da hast du mich jetzt falsch gefragt, weil ich habe jetzt gedacht, die halt Single sind, wer von denen benutzt Dating-Apps?
Okay, nein. Wo habt ihr eure Partner kennengelernt? Entschuldigung, wo habt ihr eure Partner kennengelernt? Es haben 1690 mitgemacht, 41% auf Dating-Apps. Über Freunde 29%. Mhm. Das hat natürlich immer den Vorteil, weil man dann so gleiche Hobbys, gleiches Umfeld. Beim Weggehen 21%. Bei Hobbys 9%. Mhm. Und ich habe dann ganz viele Nachrichten bekommen, da fehlt oft ja Arbeit.
Ja, das ist ja Meetpoint Number One. Aber das über Freunde finde ich ganz toll, weil es den Vorteil hat, vermeintlich weißt du, dass das kein Arschloch ist, weil sonst wären ja deine Freunde nicht mit ihm befreundet. Das birgt aber auch eine ganz große Gefahr, denn wie aufmerksame Hörer und Hörerinnen wissen, habe ich sehr viel im Freundeskreis gedatet, also im Erweiterten. Mhm. Und wenn das dann nicht klappt, ja, aus welchen Gründen auch immer, dann hast du das Problem, dass er und ich halt trotzdem noch in dem Freundeskreis sind und man sich dann bei einer Hochzeit, bei einem Geburtstag einfach über den Weg läuft. Das kann, wenn man blöd auseinandergegangen ist, kann das dann recht unangenehm sein. Vor allem, wenn beteiligte Personen noch etwas unreif sind. Aber
oh.
Ja, das nur am Rande.
Ja, ich weiß, was du
meinst. Aber persönlich mag ich das, weil dann hast du quasi wie schon so ein kleines Gütesiegel.
Ja, aber das sage ich ja auch manchmal mit dem Thema, wir leben jetzt in einer Großstadt.
Ja.
Und es gibt ja, also wenn du halt auf dem Land wohnst, in einer kleineren Stadt, dann ist das ja manchmal, das passiert ja einfach so. Ich kenne es von Freunden, die in einer Kleinstadt wohnen. Du kennst dich halt, weil ihr bleibt halt immer alle da. Und da ist aber schon so eine goldene Regel auch. Also wenn der jetzt nicht so den besten Ruf hat, die Person, ob jetzt Mann oder Frau, dann lohnt sich das schon, das mal so zu hinterfragen.
Ja. Und was das Thema Arbeit betrifft, habe ich von daheim gelernt, man scheißt nicht da, wo man ist.
Ja, aber ich kenne auch ganz wunderschöne Liebesgeschichten vom Arbeitsplatz.
Da können wir jetzt vielleicht als Fazit aus unserem Geschwafel ziehen, es kommt auf den Einzelfall drauf an.
Ja, gut.
So.
Gut, dass wir drüber geredet haben. Kommen wir zur Community.
Ja, manchmal muss man unser eigenes Geschwafel auch mal unterbrechen. Nicht wahr?
Ja, okay.
Wobei, ja. Liebe Hörer, ihr beschwert euch eigentlich immer gar nicht so drüber. Das finde ich sehr nett. Vielen Dank. Willst du die erste Nachricht vorlesen? Oder was hast du überhaupt gefragt?
Genau, ich habe nach erfolgreichen Dating-Geschichten gefragt und warum es geklappt hat. Und ich habe nach negativen Dating-Geschichten gefragt und warum war es ein Fail. Und ihr habt geliefert,
Es waren extrem krasse, lustige, liebevolle und auch extrem seltsame Sachen dabei. Deswegen wollen wir mal schauen. Ich kann anfangen mit einer Frau. Mein Freund und ich haben uns durch eine Freundin auf einer Kirmes kennengelernt. Beide 2 Promille. Er war total super, wir kamen sofort ins Gespräch, er war nicht aufdringlich und dann hat er mich gebeten, ganz oldschool meine Nummer auf seinen Arm zu schreiben, weil sein Handy-Akku alle war. Ich dachte mir, der meldet sich nie. Ich hatte zu dem Zeitpunkt echt sehr viel Stress und wenig Zeit. Er hat mich dann einfach bei allen Alltagsdingen begleitet und war einfach wundervoll.
Ein Mann hat geschrieben. Naja, wenn es früher nicht geklappt hat, hatte ich immer das Gefühl, einmal wischen weiter und ich bekomme was anderes, Neues, Besseres. Hab meine zukünftige Frau aber trotzdem übers Internet kennengelernt, auf einer Seite, wo deutlich mehr Männer als Frauen sind und eher Affären gesucht werden. Und bin deshalb immer noch mega glücklich, dass sie mir geantwortet hat, mich ernst genommen hat und wir in 3 Wochen heiraten. Herzlichen Glückwunsch!
Eine Frau hat geschrieben, ich bin ehrlich, ich habe oft gedatet, um nicht nur meine Schüchternheit zu besiegen, sondern auch, weil es mir Spaß gemacht hat, wenn ich Männer gedatet hatte, die mir Getränke und Essen ausgegeben haben.
Ui.
Klingt fies, so habe ich einiges an Ausgaben sparen können und dabei noch einen netten Abend gehabt. Kurzer Einwurf von mir, finde ich nicht so geil, aber okay.
Naja, also da möchte ich auch noch gerne anschließen. Ohne sie jetzt zu bashen. Jeder soll machen, was ihn glücklich macht. Aber man darf sich natürlich dann auch nicht wundern, wenn ein Großteil der Männer richtig genervt sind von genau dieser Haltung und sagen, ich habe da keinen Bock mehr, jedes Mal alles zu zahlen.
Am erfolgreichsten war mein Date, der mit mir halbiert hat. Ihn fand ich am interessantesten, weil es mich so genervt hat, dass ich selbst zahlen musste. Mein Plan, ihn so lange zu treffen, bis er an einem Abend alles ausgibt. Na gut, obendrauf fand ich ihn attraktiv und vom Charakter interessant. So trafen wir uns öfter, haben dauernd gescherzt wegen dem Klischee mit Männer geben dauernd aus und Wetten gemacht, wer als nächstes alles ausgibt. Seitdem sind wir über 3 Jahre ein Paar und mit Planung für Zukunft mit Familienplanung beschäftigt. Fazit, gebt lieber für die richtigen Leute aus. Und das, finde ich, ist so ein geiles Beispiel für, sie ist ja offensichtlich jemand, die sich gerne reibt mit einer anderen Person, also die wahnsinnig herausfordernd ist. Und natürlich ist jetzt das, was sie gemacht hat, in meinen Augen jetzt nicht so die Moral und ich würde es nicht machen. Aber sie hat in dem Sinne jemanden gefunden, der genau auf ihrer Ebene ist und mit dem es funktioniert hat.
Ein Mann hat geschrieben, nichts Krasses, aber vielleicht eher untypisch heutzutage. Nach Jahren, die ich mit Dates und Freundschaft Plus über Apps verbracht habe und teilweise echt viel Zeit da verbracht habe, bizarrerweise schließlich meine Freundin zu Halloween nach dem Feiern im McDonald's kennengelernt. Sie war nach mir dran, wir kamen ins Gespräch und haben sofort in unseren Augen gemerkt, dass da eine besondere Connection ist. Wir sind zusammen heimgefahren und seit dieser Nacht leben wir zusammen. Geil. Hätte niemals gedacht, dass sowas möglich ist. Und da ist mir echt bewusst geworden, das ganze sinnlose Swipen, anstatt im realen Leben einfach offen für neue Menschen zu sein. Nice. Cool. Freut mich für euch.
Eine Frau hat geschrieben. Also meine Erfolgsgeschichte ist meine aktuelle Beziehung. Ich habe mir im ersten Lockdown 2020 LeVou runtergeladen aus Langeweile. Hab mit ein paar Leuten geschrieben und dann eben auch mit meinem jetzigen Partner. Ich war eigentlich nicht auf der Suche nach etwas Ernstem, aber wir haben uns auf Anhieb super verstanden und schnell täglich stundenlang telefoniert, bis der Lockdown vorbei war. Und wir uns treffen konnten. Nur 2 Monate später musste er für ein halbes Jahr ins Ausland, aber auch das haben wir gut überstanden. Mittlerweile sind wir seit fast 4 Jahren ein Paar und wohnen zusammen.
Jetzt kommt mein Fail. Eine Frau hat geschrieben. Hey ihr zwei, das erinnert mich direkt an eine meiner schlimmsten First Date Stories. Hatte ein Date mit einem attraktiven Gymnasial-Mathelehrer. Sehr gut ausgesehen, sehr charmant und zuvorkommend. Haben vor dem Treffen schon telefoniert. Das mache ich gern, nachdem ich einmal einen sexy Typen gedatet hat, der dann, in Gottes Namen, er kann nichts dafür, eine ganz furchtbare Piepstimme hatte. Und auch das war sehr sympathisch. Ich hatte also ein gutes Gefühl fürs erste Date, hab mich auch rausgeputzt und war dementsprechend nervös. Wir trafen uns auf einer Parkbank, er brachte 2 Coffee to go mit und quatschten 2 Stunden sehr nett, bis wir beschlossen, noch einen Happen essen zu gehen. Von Anfang an wunderte ich mich, wieso er seinen Rucksack dabei hatte. Hab das aber auf den Fakt, dass er direkt von der Arbeit gekommen war, geschoben. Wir sitzen also in diesem Restaurant, bestellen gerade unser Essen, als er plötzlich in seinem Rucksack kramte und 4 Dinner 4 Zettel hervorholt. Er schiebt mir also den Packzettel hinüber, ich drehte ihn um und darauf war eine Schularbeit der in Deutschland 10. Klasse in Mathematik. Noch dachte ich mir, okay, aber schaute recht interessiert die Aufgaben durch. Sagt er nicht tatsächlich plötzlich zu mir, ich würde dich gerne ein zweites Mal treffen, bitte dich bis dahin diese Schularbeit zu machen, denn er möchte keine Frau, die nicht in der Lage ist, eine Schularbeit der 10. Klasse zu lösen. Ich hielt das erst für einen Scherz und lachte mal so pro forma verzweifelt. By the way, ich hätte keine einzige Aufgabe lösen können. Tja, er wiederholte seinen Satz dann und mir wurde schnell klar, dass dieser süße, attraktive Mathelehrer gerade von mir verlangt, diese Schularbeit zu lösen, um zu beweisen, dass ich nicht dumm bin. Ich war echt völlig fertig, sauer, sprachlos und enttäuscht. Geigte ihm auch gewaltig meine Meinung und bat ihn im Namen aller Frauen, dies nie wieder zu tun. Danach stand ich auf, kippte meinen Aperol auf Ex und verließ das Lokal. Nie wieder was gehört oder gesehen von ihm. Ist Jahre her. Durch gemeinsame Bekannte habe ich tatsächlich erst unlängst erfahren, dass er jetzt mit einer Deutschlehrerin verheiratet ist. Ob er wohl einen literarischen Aufsatz verfassen musste, um sie rumzukriegen? Girl, what the fuck, man?
Ich habe so gelacht, als ich das gelesen habe. Ich habe ja auch geschrieben, ich so, ey, der hätte sich bei so einem hochbegabten Verein anmelden können und so. Und auch dieses, ey, okay, wir zwei sind halt nicht so die, wir haben halt auch das Gegenteil von Mathe studiert gefühlt und wir sind ja nicht blöd, aber ich könnte ja wahrscheinlich noch nicht mal eine 8-Klasse-Mathe-Aufgabe mehr
lösen.
Es
geht gar nicht darum. Und selbst wenn ich das scheiß Mathe-Abi, die jetzt auf dem Stegreif machen könnte, geht's noch?
Das ist so geil.
Also was ist das denn für ein Auswahlkriterium oder für eine Herangehensweise? Also ich meine, selbst wenn ich vielleicht eins und eins zusammenzählen kann, kann ja sein, dass ich trotzdem totaler Vollidiotin bin. Das hat doch gar keine Aussage, aber gut. Jeder wie er will. Und er hat ja jemanden gefunden, anscheinend, der die Matheaufgabe gelöst hat.
Ja, eine Deutschlehrerin. Pass auf, jetzt kommt noch eine Geschichte, da hat es mir auch so alles rausgehauen. Ein Mann hat geschrieben, ich, männlich 30, habe eine extrem witzige Erfahrung im Online-Dating gemacht. Wie man auf meinem Profil sehen kann, habe ich von Geburt an so ein genanntes Feuermal über dem linken Auge. Ich bekomme ein Match und sofort die Aussage, hey, es tut mir ja so leid, dass du Krebs hast. Ich war so perplex, dass ich erstmal gefragt habe, wie sie drauf käme. Als Antwort bekam ich dann, naja, du hast ja so ein Feuermal und laut Wikipedia ist das ja ein Tumor oder halt Krebs. Meine Antwort, ja, das kann als gutartiger Tumor angesehen werden, ist aber eher unüblich. Nach ein wenig hin und her zeichnete sich ab, dass ein Date für eine Beziehung schon mal nichts werden würde. Also drehte ich das Gespräch so, dass wenigstens ein Mitleidsfick dabei rauskäme. Dazu bekam ich zu hören, dass ihr das zu nahe ginge und sie nicht damit leben kann, mit jemandem zu schlafen, der bald tot ist. Moral von der Geschichte, Oberflächlichkeit ist Mist und Hirn nicht immer zu erwarten.
Das ist ja mal eine krasse Geschichte.
Oh, ich hoffe, sie ist echt, wenn du ein bisschen was dazu erfunden hast. Egal, es ist extrem unterhaltsam.
Alter.
Müssen wir mal so einen Dating-Podcast machen, wo wir nur so furchtbare Dating-Geschichten erzählen? Ich hätte Bock drauf.
Ich auch.
Schreibt uns.
Sag mal, ob ihr das wollt oder nicht. Hier noch eine Fellgeschichte von einer Frau. Per Dating-App hatten wir uns recht gut unterhalten, somit kam es zu einem Treffen in einem Café. Schon als er bei der Tür reinkam, spürte ich, dass es nicht stimmig werden wird. Folgendes Gespräch machte es nicht besser. Hey, ich habe einen Gutschein. Du kannst dir einen Kuchen und ein Getränk aussuchen. Ah, okay. Wollen wir zwei verschiedene Kuchen nehmen, damit wir Variation haben? Ich würde diesen nehmen. Ich nehme den gleichen. Okay. Ich nehme einen Tee und du? Nix. Wie, warum? Du bekommst ihn gratis? Nee, hab zu Hause schon was getrunken. Ja, beim Tisch hat er mir noch Frauengeschichten erzählt und sich gefragt, warum es nie zum zweiten Treffen kommt. Er wollte mich dann noch zum Bus begleiten. Ich meinte, ich müsse noch aufs Klo, hab mich verabschiedet und hab mich nochmal hingesetzt und der Kellner setzte sich zu mir. Ich bekam meinen zweiten Tee und hatte noch eine nette Zeit.
Boah, das ist ja auch sowas, das würde ich so vielen Leuten gerne mal sagen, Selbstreflexion.
Ja.
Selbstreflexion.
Und ich finde, es
überlegt
geht auch
mal, warum.
Sparfuchs ist okay, vor allem, wenn man ja auf viele Dates geht und so weiter und immer da
ja, okay,
die richtig, Rechnung
ja.
bezahlen muss, finde ich total okay. Aber dann, weiß ich nicht, dann sag doch einfach, mach ein halbe-halbe oder geh einfach nur spazieren oder so.
Ja,
aber dann gleich so hier, nee, finde ich irgendwie.
Mittlerweile kostet in der Großstadt Cocktail über 10 Euro, ja, dann geh spazieren. Dann
ja.
So.
Gut.
Oder schreib in dein das ist ja das, was Pia auch gesagt hat. Schreib in dein Online-Dating-Profil, ich bin ein Sparfuchs. Du wirst Leute finden,
die das geil
mega
finden.
Geil finden.
Ja. Ich will noch eine positive.
Bist du eine positive? Dann lese noch eine positive vor.
Okay, die letzte von Mann. Damals bei Facebook ein Foto einer Freundin, einer Freundin gesehen. 4 ganze Monate nur gechattet, bevor ich sie dann schließlich angerufen habe und zu mir eingeladen habe. 400 Kilometer Entfernung, erfolgreiche Fernbeziehung seit 12 Jahren. 2x4 Tage jeden Monat. Sonst geht jeder seine eigenen Wege. Läuft. Erstaunlich gut. Finde ich cool, weil die Message dahinter ist auch nicht gleich von vornherein ausschließen, wenn man denkt, geht doch eh nicht, will ich nicht. Vielleicht einfach mal probieren, wenn man prinzipiell für so Konzepte offen ist. I like it. So, und damit, liebe Sexhäschen, entlassen wir euch jetzt.
Also noch nicht ganz. Ihr müsst natürlich abonnieren klicken. Egal, wo ihr es hört, auf Spotify, Apple Podcast, was auch immer. Schaut auf Instagram vorbei.
Obabyosi. Da gibt es auch
alles
immer
verlinkt.
Schöne Sachen zu gewinnen. Ganz oft. Da kommt auch in nächster Zeit ganz viel. Kann ich euch schon mal anteasern. Vielen Dank, dass ihr immer zuhört, dass ihr immer so nett schreibt, uns an euren geilen und manchmal sehr, sehr lustigen Geschichten teilhaben lasst. Und wir haben jetzt wieder super krass viele Quickie-Anfragen bekommen. Wir arbeiten die ab.
Genau.
Die werden alle kommen. Die werden alle kommen, versprochen. Genau, schön war es mit euch. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, haltet die Ohren steif.
Wir wünschen eine wunderschöne Woche. Bis nächste Woche. Tschüss.
Oh yeah.